Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ich habe heute gleich zwei Gäste und zwar fangen wir mal alphabetisch an, A wie Attila. Hi Attila, guten Morgen.
Hallo Daniel.
Und als zweiten Gast haben wir den C, nicht wirklich viel weiter im Alphabet, C wie Christian. Hi Christian.
Moin Moin.
Ihr wart beide schon mal dabei, deswegen brauchen wir euch eigentlich nicht mehr wirklich groß vorstellen, vielleicht aber trotzdem nochmal zwei, drei Worte zu jedem, dass wir kurz nochmal up to date sind, was ihr so macht. Fangen wir doch mal mit Attila wieder an.
Ja, genau. Ich war beim Division Beta Cast letztes Mal dabei und man kennt mich da auf Twitter unter Orpheus und bin begeisterter Videospieler, schon seit klein auf und Insert Moin Fanboy, Hörer, verfolge euch auf die verschiedensten Veranstaltungen und ja, danke, dass ich heute wieder dabei sein darf.
Und über Christians ersten Auftritt legen wir mal den Mantel des Schweigens, oder
Christian? Was soll das denn heißen? Das war ein großartiges Spiel, Divinity Sin hieß das, glaube ich. Ich kann mich an die tollen Koop-Stunden erinnern, das war ein großer Spaß mit dir.
Ja, das schon, aber der Cast war so ein bisschen, also vielleicht, okay, jetzt müssen wir doch drüber reden, weil wir können natürlich nicht was andeuten, aber es war so witzig, weil wenn man dich kennt so privat, dann bist du schon ja eher der rätselige Typ und in dem Podcast warst du dann auf einmal so ganz wortkarg und hast dann im Nachhinein auch gesagt so, ja, irgendwie, ich wusste dann im Zweifelfall gar nicht, was ich alles sagen sollte und so und hat dann alles vergessen und so und wie machst denn du das? Und ich so, ja, deswegen habe ich meine Notizen, wo ich mir so aufgeschrieben habe. So, ja, gar nicht so doof, die Idee und so. Und dann haben wir im Nachhinein festgestellt, oder du hast im Nachhinein festgestellt, dass es gar nicht so verkehrt ist, sich zwei, drei Notizpunkte vorher aufzuschreiben, über was man eigentlich sprechen möchte.
Und ich habe gelernt, ich habe drei Seiten Text.
Ach du liebe Zeit. Okay, aber sag auch noch mal zwei, drei Worte zu dir, Christian.
Ja, ich habe früher mal in der Videospielbranche gearbeitet, bin jetzt aber immer noch passionierter Gamer und ich bin auch einmal die Woche mit Kollegen, mache ich so einen Newscast, den Zock-Newscast. Und da labern wir auch so ein bisschen über, was so in der Gameszene passiert und so ein bisschen Metathemen. Und ja, ich spiele ab und zu mal mit dem Daniel und nerv den bei Koop-Spielen.
Nicht nur da.
Ja, und heute bin ich zu Gast.
Genau. Und das Spiel, über das wir heute reden, Hawken, wir haben es ohne Witz bis vor wenigen Minuten gerade noch zusammen gespielt, haben jetzt auch die letzten zwei Abende das zusammen alle jeweils zu dritt gespielt und deswegen so vielleicht kurz als Rahmen, was unser Wissensstand bisher über dieses Spiel ist, aber da kommen wir dann gleich dazu, so ein reines Multiplayer-Spiel ist, hat man relativ schnell umrissen, was eigentlich das Spiel ist und deswegen fühlen wir uns, glaube ich, alle qualifiziert, da was dazu zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Hawken eigentlich schon als irgendwie so Vaporware abgespeichert, also ich habe das vor zig Jahren mal irgendwie, also 5, 6 Jahre her oder sowas, gefühlt zumindest, mal irgendwo auf der Gamescom gespielt und dann hat man immer wieder was davon gehört und aber es gab so nie was Finales und dann zack, auf einmal kam es jetzt ganz jüngst ganz neu auf Konsolen, also wirklich so ohne Witz, im PlayStation-Blog stand auf einmal so ein, ach ja übrigens, und Hawken gibt's nächste Woche jetzt auch im PSN und dann war ich so, okay, krass, habe ich überhaupt nichts davon mitbekommen, dass das überhaupt noch irgendwo aktuell wäre, ich dachte, es wäre schon lange wieder eingestellt gewesen. Ich habe mich dann aber so ein bisschen informiert und mich mal eingelesen, woran das auch liegt und das wollte ich jetzt noch mal kurz hier zum Besten geben und zwar, das ist tatsächlich 2012 schon für PC veröffentlicht worden, als reines Download-Spiel. Und dann ist aber 2014 der Publisher des Spiels, Meteor Entertainment heißen die, ist pleite gegangen. Und dann war die Zukunft für Hawken so ein bisschen ungewiss. Also sprich, das Spiel war dann so, ich glaube, Abandonware nennt man das dann. Also wenn irgendwie die Software zwar so da draußen ist und man es auch noch irgendwie benutzen kann, aber es kümmert sich halt keiner mehr drum, kommerziell. Ich weiß nicht, ob dann die Community gesagt hätte, sie übernimmt das. Und dann wurde aber im gleichen Jahr dieses Produkt von Reloaded Games übernommen. Und das heißt, ein anderer Publisher oder ein anderer Entwickler oder so hat sich das dann irgendwie gekrallt. Und 2015 ist dann 505 Games, so ein britischer Publisher, als ja für die Konsolenversion quasi nochmal extra als Publisher eingestiegen. Und die Konsolen hatten dann scheinbar Vorrang, weil auf Steam ist das Ganze immer noch irgendwie im Early Access und auf den Konsolen zumindest wird's nicht als Early-Version oder sowas vermarktet, sondern als finale Version. Das jetzt die lange Rede, was es eigentlich mit diesem Hawken so ein bisschen auf sich hat. Aber Christian, um was geht's denn inhaltlich bei Hawken überhaupt?
Also inhaltlich hat das nicht viel auf der Hacken. Das ist ein Multiplayer Free-to-Play Mech-Shooter. Das ist alles. Ne, also im Endeffekt hat fängt das Spiel mit einer richtig coolen, echt Realfilmsequenz an, wo Krieg überall Mechs und schreiende Soldaten. Und das ist dann auch, dachte ich, die komplette Story, aber vielleicht kann der Attila uns gleich mal aufklären, dass da noch ein bisschen mehr Story vorkommt.
Also zur Story, die Intro-Sequenz macht einem richtig Lust auf mehr und dann kommt leider nicht mehr viel, bis auf ein paar Beschreibungen bei den Mechs. Und im Prinzip ist es jetzt nichts Innovatives, aber es gibt eine Story, anscheinend auch ein Comic. Und es geht ganz grob darum, dass eine Kolonie der Menschen, Ilal heißt die, wird ausgebeutet von so Mega-Corporations. Von denen bricht eine, Creon, zusammen und setzt unter ungeklärten Umständen diesen Hawken-Virus frei. Daher auch der Name von dem Spiel. Der transformiert den ganzen Planeten, dass er eigentlich im Prinzip fast unbewohnbar wird. Es gibt kein Gegenmittel, aber die Ressourcen sprudeln weiter und die zwei übrigen großen Mega-Corporations, die wir dann auch im Spiel spielen, nämlich Prosk und Sentium, beuten dann weiter die Ressourcen auf und kämpfen im Prinzip darum. Das ist so ganz kurz die Story zusammengefasst.
Okay, Christian und ich haben da ganz andächtig zugehört, weil selbst nach irgendwie, weiß nicht, wie viel wir jetzt gespielt haben, 7-8 Stunden oder sowas, höre ich das alles gerade zum ersten Mal mit diesem Planeten und den verschiedenen Corporations und so. Also das muss man wirklich mit der Lupe suchen, ist fast schon übertrieben. Das ist de facto
non-existent.
Ja, ist Story. Also, wie gesagt, es fängt wirklich mit dieser in Realsequenz und Schlacht und Soldaten schreien und so, fängt es an und denkst du dir so, oh, okay, da kommt jetzt wirklich vielleicht was. Und da, also storymäßig ist da gar nichts drin. Das kann man, glaube ich, irgendwie auch sagen, dass das irgendwie wegen der Story braucht man das nicht spielen. Ich weiß nicht, ich bin mit so Mech-Spielen, ich habe jetzt einfach mal für alle vorausgesetzt und ihr wahrscheinlich auch, dass die Leute wissen, was Mech eigentlich sind. Es sind ja Kampfroboter, die aber von Menschen gesteuert werden. Ich glaube, das ist der wichtige Unterscheidungsaspekt, also oder was Mechs ausmacht. Und gerade in Japan ist das, glaube ich, mega populär. Da stecke ich jetzt auch nicht so drin. Da bräuchten wir jetzt eigentlich Micha. Der kennt sich da bestimmt mega gut aus. Aber so Armored Core, Zone of the Ender, Steel Battalion, Mech Warrior und so, da gab es ja durchaus einige Serien, die das auch aufgegriffen haben und sich diesem Mech-Thema angenommen haben. Und auch irgendwie Metal Gear ist ja auch immer wieder so ein Thema. Also der Name, die namensgebenden Metal Gear sind ja auch so Kampfroboter. Und auch so Titanfall steht ja auch in dieser Tradition drin. Also eigentlich ein irgendwie, wenn man sich so überlegt, doch recht populäres Ding. Für mich war das jetzt aber, muss ich ganz ehrlich zugeben, Hawken, eins der ersten Mech-Spiele überhaupt. Christian, wie geht's denn dir so mit dem Mech-Genre, wenn ich es jetzt mal so nennen darf?
Also bei mir ist das, glaube ich, vor ein paar Jahren habe ich mal irgendeinen Free-to-Play-Mech-Shooter auf dem PC gespielt. Ich glaube, das war auch Mech Warrior Online oder so. Und das war sehr träge, sehr langsam. Man hatte 100 Menüs, wo man Kleinigkeiten einstellen konnte. Und da war ich sehr schnell wieder abgeneigt. Und dann der nächste Mech-Shooter, sag ich mal, den ich gespielt habe, war dann wirklich Titanfall jetzt auf der Xbox One. Was natürlich das komplett andere Gegenteil ist, weil man hat ja ein Call of Duty mit Mechs, wenn man so will. Und es ging super schnell, man musste überhaupt nichts einstellen und es war super intuitiv. Und ich würde eigentlich sagen, dass Hawken ist so ein Mittelding, mehr so Richtung Titanfall vom Spielgefühl her, was für mich jetzt als, ich nenne mich halt mal Anfänger im Mech-Universum, halt sehr angenehm war, weil man muss nicht viel einstellen, man kann direkt starten und sich ohne Tutorial auch einigermaßen gut erklären, wie das Spiel funktioniert.
Wie ging's dir da, Attila? Also, was hast du erwartet bei einem Mech-Spiel und wie kamst du dann am Anfang irgendwie mit der ganzen Steuerung und dem Spieltempo und sowas da zurecht?
Also, ich habe schon einige Mech-Spiele gespielt, besonders die Mech-Warrior-Reihe habe ich zu seligen PlayStation-Zeiten schon bekommen, wobei da war es ein bisschen arcadiger. Auf dem PC war das immer ein bisschen simulationslastig, also nicht so viel, aber man musste schon aufpassen mit Gewicht, mit Umgebung und dem Ganzen. Das kommt ja von der Tabletop-Reihe, Mech-Warrior, wo man auch mit so Figürchen über das Spielfeld schiebt und anmalt und alles und relativ komplex. Ich habe sogar mal auf einer Spielemesse eine mitgenommene Spielepackung und habe es nie angerührt, weil ich nicht mal über die Kickstarter-Regeln hinausgekommen bin, wo man dann alles auswürfeln muss und Kühlflüssigkeit und so. Und daher hätte ich eigentlich gedacht, es ist ein bisschen komplexer, aber das habe ich damals schon auf dem PC relativ schnell mitbekommen, als das Spiel gestartet ist. Ich habe es selber nie ausprobiert, aber so von den Sequenzen, die ich gesehen habe, sah das sehr schnell, dynamisch. Die Mechs fliegen durch die Gegend und boosten und schießen und ballern und alles zerspratzt und explodiert. Sah das wirklich mehr nach Call of Duty aus, als jetzt diese klassischen alten MechWarrior-Spiele, die es da gab. Das hat mich jetzt nicht überrascht, aber es ist ein ganz anderes Tempo, was ich jetzt nicht unter klassisch Mech-Spiele verbucht hätte.
Mich hat es tatsächlich überrascht, muss ich sagen. Also ich habe auch bei Mechs irgendwie erwartet, dass das alles deutlich behäbiger ist, dass die wirklich langsam sich bewegen und halt, weil das schwerfällige Maschinen sind und so. Und es ist jetzt nicht so langsam, wie ich erwartet habe. Es ist sogar eigentlich recht flink. Also die dashen ja so zur Seite. Es gibt so Dash-Moves. Man kann irgendwie durch die Luft hovern, weil man dich durch so ein Düsending in die Luft katapultiert. Dann kann man sogar ein Stück da so schweben. Und es ist nicht so schnell wie jetzt ein Call of Duty oder sowas, wo man halt wirklich auch einfach sagt, da fetzt man die rum, weil man die ganze Zeit nur sprintet und so. Aber es ist auch nicht so behäbig, wie ich gedacht habe. Und was vielleicht auch so ein Unterschied ist, was man vielleicht noch erwähnen sollte, man hat zwei Waffen. Also oft ist es ja beim Shooter eigentlich immer nur so, dass man halt eine Waffe hat, mit der man schießt und dann kann man vielleicht eine Granate werfen oder man kann auf eine Sekundärwaffe wechseln. Aber hier ist es wirklich so, dass man auf den beiden Triggern jeweils Waffen hat. Und je nachdem, was man für ein Mech hat, hat man halt entweder zwei MGs oder man hat Waffen, so ein MG und eine Rakete oder ein MG und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Und ich musste mich da am Anfang erstmal irgendwie so ein bisschen an diese Steuerung gewöhnen, weil man halt auch so diesen Klassiker mit Kimme und Korn und so, das geht halt nicht, weil du hast halt rechts eine Waffe und links eine Waffe, mit beiden zielst du und du hast keine Aufschaltfunktion mit Kimme und Korn und deswegen war ich am Anfang so ein bisschen, okay, das ist vom Tempo her schneller, als ich gedacht habe bei Mech und ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass es halt doch nicht ein First-Person-Shooter ist, sondern dass man halt eine Maschine steuert. Ne, Christian?
Ja, auf jeden Fall, aber also es ist trotzdem First Person, das sollte man vielleicht nochmal kurz erwähnen. Die Steuerung war wirklich gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil gerade, man ist es halt gewöhnt, dass man sprintet auf L3 und das hat man dann auch in den ersten Matches immer so gemerkt, weil L3 ist in diesem Spiel Feind markieren. Und das Problem ist, er muss nicht unbedingt einen Feind dafür sehen, um einen Feind zu markieren, sondern er sagt einfach Feind markiert. Ja. Und das heißt, dass alle Leute irgendwie auch so immer L3 drücken und du hörst überall Feind markiert, Feind markiert, Feind markiert. Und da ist halt keiner. Und das ist wirklich ein bisschen komisch. Und man auf der PlayStation mit L1 macht man einen Boost, also entweder zur Seite, nach vorne oder wenn man den nach hinten drückt, dreht man sich um 180 Grad. Und auf R1 kann man in die Höhe steigen. Und bei mir hat so, ich glaube, so 2-3 Matches gedauert, bis ich dann halt wirklich aktiv L1 und R1 benutzt habe. Und dann bewegt man sich auch wirklich sehr dynamisch durch die Map, muss man sagen. Man kann mit R1 halt auch sehr gut diagonal hoch und runter und alles. Und das ist sehr überraschend für ein Mech-Spiel, würde ich sagen.
Und die Waffen liegen noch auf L2 und R2. Das macht das Ganze natürlich dann nochmal komplexer, wenn man durch die Luft segeln will mit den Boostern und nach vorne dasht und gleichzeitig aus allen Rohren schießt. Und ich finde, das haben sie ganz gut gemacht. So das Tribut an die Mech-Spiele ist eigentlich die Hitzeanzeige. Das ist ein klassisches Phänomen, dass ein Mech überhitzt beim Waffeneinsatz. Und das haben sie drin. Also theoretisch hat er auch beim laufenden Einsatz. Und das kannst du dann, das musst du immer so ein bisschen im Auge behalten. Ansonsten schalten sich deine Waffen ab.
Und was auch da drin ist, ist, dass du ein Benzin einen Benzintank hast, aber der läuft nicht leer oder wird nicht aufgebraucht, wenn du jetzt irgendwie normal mit dem Ding läufst, sondern den brauchst du halt für so Sondermanöver, also für dieses Dashen, für das Hovern brauchst du die und je nachdem halt, wie du das einsetzt, kann es halt auch passieren, dass dieser Tank dann leer ist. Der lädt sich dann halt, wenn du jetzt gerade normal einfach nur dastehst und jetzt keine Sondermanöver machst, dann lädt er sich auch wieder auf. Aber auch damit muss man so ein bisschen haushalten, ne? Also gerade wenn man jetzt irgendwie weiß, okay, ich will jetzt hier mal schnell abhauen und so, dann hilft's halt, wenn man noch genug Benzin im Tank hat. Und was ich auch ganz spannend fand, weil das dem Spiel auch nochmal einen extra Aspekt gibt oder man spielt dann auch so ein bisschen anders, ist das mit der Selbstheilung. Weil man hat im Prinzip eine Panzerung, die, weiß gar nicht, gehe jetzt mal ein fiktives Beispiel, ist halt einfach ein Balken von 0 bis 100 oder so. Und wenn man nicht komplett tot ist, dann kann man sich einfach auf Knopfdruck selber wieder heilen. Also da sieht man dann die Außenansicht und dann kommt halt wirklich so eine kleine Drohne raus mit so einem Schweißgerät und repariert den Mech im Grunde wieder. Und das sorgt halt auch dafür, dass diese Gefechte oft irgendwie so ein bisschen länger dauern, weil wenn man dann halt einen anderen Mech irgendwo sieht, dann behaken sich beide und dann merkst du richtig, wie beide irgendwie in Deckung irgendwie dashen und dann beide sich erstmal, da gibt es richtig so eine kleine Feuerpause, dann sitzen beide erstmal da und holen Luft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also sprich, heilen sich selbst wieder. Also du hast nicht dieses, also dieses Call of Duty, du lebst maximal 5 Sekunden auf dem Schlachtfeld und wirst eigentlich immer nur so respawn, sondern man lebt schneller, man lebt länger und kann sich eben auch durch solche Selbstheilungsmanöver länger auf dem Schlachtfeld halten, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, das kann auch ganz taktisch werden. Also gehe ich da jetzt noch hinterher, weil ich sehe, okay, dem seine Leiste ist runter, meine auch, aber ich verfolge ihn noch, damit er sich nicht heilen kann und gehe das Risiko ein, dass ich in den nächsten Hinterhalt reinlaufe. Oder ziehe ich mich auch zurück und heile mich auch und gehe das Risiko ein, dass ich bei der Reparatur überrascht werde. Also das ist also immer ein konstantes Abwägen, haue ich jetzt schnell ab, um mich irgendwo in der Sicherheit zu reparieren? Wie lange dauert das? Wie viel Reparatur versuche ich sozusagen mitzunehmen? Oder zerstöre ich den Gegner? Der lässt dann auch so eine Art Orb fallen, der dann wiederum ein bisschen von der Panzerung zurückgibt. Und es gibt natürlich unterschiedliche Mechs, die unterschiedliche Spielweisen befördern. Der eine hat einfach viel Panzerung, der stellt sich hin und aktiviert seine Zusatzpanzerung. Und der andere hat eine Hit-and-Run-Taktik. Der fliegt hoch, schießt von oben und muss gleich wieder weg, weil wenn er 2, 3 Schüsse fängt, ist schon die Panzerung weg.
Man kann das vielleicht so ein bisschen, ich glaube, da, Christian, bist du dann eher der bessere Ansprechpartner mit World of Tanks vergleichen, weil wenn ich mir so die Übersichtskarte angeschaut habe, also man hat dann wirklich wie so ein, ja, man kann sich das vorher halt wirklich vorstellen, wie so ein Stammbaum, wo man dann im Grunde mit einem Mech anfängt und dann kann man so verschiedene Bäume freischalten. So, ich glaube, dass das dann tatsächlich auch mal in die geht, so, hier sind die, die tatsächlich leicht und flink sind, aber die haben dann halt auch nicht so viel Panzerung, die können dann aber halt mehr Schaden machen und sind schneller oder so. Und ich glaube, dass das vom Spielprinzip immer so ein bisschen wie bei World of Tanks, dass du halt auch so verschiedene Arten von Panzern hast. Aber ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, hier Hawken ist der Unterschied nicht ganz so krass, oder? Zwischen den einzelnen Mechs.
Nee, also das würde ich jetzt auch sagen. Also es ist ähnlich wie bei World of Tanks auf jeden Fall. World of Tanks versteckt das aber ein bisschen angenehmer. Bei Hawken, wenn man das Spiel startet und guckt sich dann dieses Netz einmal an, dann wird man schon erschlagen, vor allem weil das ist so ein spinnenartiges Netz. Du hast halt einen Mech, der unten anfängt und dann geht das halt nach rechts und nach links und weitet sich halt immer weiter aus. Und die Bilder sind halt auch extrem klein. Das heißt, du erkennst auch gar nicht, was das sein soll. Du siehst halt nur die einzelnen Punkte und musst dann halt im Endeffekt jedes Mal Viereck drücken, um zu erkennen, was es ist.
Ich glaube auch, dass das so ein Relikt der PC-Steuerung ist, dass das irgendwie nicht so ganz von der Bildschirmauflösung und Größe auf wirklich Konsolen optimiert ist.
Ja, das glaube ich auch.
Interessanterweise gibt's am PC anscheinend auch weniger Mechs. Also anscheinend sind jetzt später welche wieder dazugekommen, habe ich gelesen. Aber die, ich glaube, wir sind bei etwa 35 Mechs jetzt. Das ist eher konsolenspezifisch, was ich gelesen habe. Ich kann es jetzt leider nicht überprüfen, weil ich es am PC nicht gespielt habe. Und sie versuchen einem ja ein bisschen einen Hinweis zu geben mit diesen drei Typen beziehungsweise Klassen, leicht, mittel, schwer. Und dann gibt es so Einsatzzwecke, der eine heißt schon Verteidiger, der andere Sniper, Skirmisher, Supporter. Aber wie ihr sagt, das ist nicht sofort einsehbar. Und dass die Mechs auch noch sehr ähnlich aussehen auf dem Schlachtfeld, die meisten, macht es auch nicht leichter, die zu unterscheiden.
Aber hast du denn trotzdem, Attila, das Gefühl gehabt, die würden sich wirklich elementar anders spielen, wenn man einen anderen Typ wählt? Also wie in so einem wirklichen Multiplayer-Shooter oder in einem MMO oder sowas, wo es dann halt wirklich komplett unterschiedliche Rollen gibt. Ich habe trotzdem hier irgendwie das Gefühl gehabt, im Grunde sind es dann Mechs und doch alle sehr ähnlich.
Also ich fand jetzt schon, ich habe einen defensiven Mech neulich sozusagen freigeschaltet und erstens hat er einen ganz anderen Perk, also so eine Spezialfähigkeit. Das heißt, wenn ich die mache, dann macht er die Schotten dicht und ich verwandle mich in einen relativ stationären Panzer, der dann mehr aushält, aber sich weder ad hoc reparieren kann, noch boosten kann, noch irgendwas. Und der hat ein Maschinengewehr und Granatwerfer. Und der andere zum Beispiel, dieser PlayStation Plus exklusive Mac, der hat schon weniger Panzerung, hat dafür so eine Art wärmesuchende Rakete, wenn ich einigermaßen anvisiere, und er fliegt richtig durch die Gegend und ist auch schneller. Also da unterscheiden die sich schon. Das ist jetzt, glaube ich, so die beiden Extreme. Ich habe noch nicht genug Macs so viel gespielt und freigeschaltet, um das Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich habe gesehen, manche zum Beispiel haben einen Sniper, der dann wirklich hinten an der Map steht. Und dann gibt es zum Beispiel auch den Technician, der einen reparieren kann. Aber da sind wir halt noch relativ weit entfernt davon, die freizuschalten.
Okay, also dann liegt es eher daran, dass wir halt noch am Anfang dieses Charakterbaums stehen. Mehr oder weniger, dass wir halt die wirklichen spezialisierten Einheiten dann noch gar nicht erreicht haben. Das, ja gut, das mag natürlich sein.
Ja, wobei 35 Max auch ein bisschen Augenwischerei ist. Also es gibt zum Beispiel oft diese G2-Versionen. Ich habe die mal mir von den Stats angeguckt. Die sind dann, die haben vielleicht 50 mehr Panzerung und 10 mehr Fuel und Benzin oder Treibstoff und unterscheiden sich dadurch dann wirklich wenig. Und davon gibt es ein paar. Also ich glaube schon, dass es ein paar grundlegende Klassen und Typen gibt oder beziehungsweise Einsatzzwecke. Aber ja, das muss man vielleicht noch ein bisschen weiter erkunden, bis man mal rausbekommen hat, was man machen kann. Die Waffen sind ja teilweise auch unterschiedlich bei den Macs. Ich denke, da gibt es schon ein bisschen Möglichkeiten, so seinen Spieltypen oder Einsatzzweck zu finden.
Wir haben ja am Anfang schon gesagt, es ist ein reines Multiplayer-Spiel. Also das heißt, eine Online-Verbindung braucht man sowieso immer. Alleine kann man irgendwie nur das Tutorial spielen. Das sind halt drei so Einsätze ineinander, wo man dann die Steuerung ein bisschen näher gebracht bekommt. Und dann kann man auch mal so einen Horde-Modus ausprobieren, den man dann auch später noch mal mit Freunden im Koop spielen kann und so. Aber das heißt, reines Multiplayer-Ding, dann ist ja das Wichtigste, so steht und fällt mit den Modi. Und da muss ich jetzt sagen, alles, was ich bisher gesehen habe, war solider Standard, was Multiplayer-Modi angeht. Oder, Christian?
Ja, das würde ich auch sagen. Also ich glaube, es gibt 6 Modi insgesamt. Einmal das ganz klassische Deathmatch. Das haben wir auch einmal aus Versehen gespielt. Und da, finde ich, hat man direkt gemerkt, das hat nicht so ganz funktioniert, weil dann alle gegen alle und es war viel zu hektisch und dann kommt die Steuerung doch an ihre Grenzen. Das war irgendwie nicht so spaßig. Das gibt es dann auch noch als Team-Modus. Der war dann deutlich spaßiger. Dann gibt es einen Missile-Assault-Modus. Der ist ein bisschen komplizierter. Man sammelt am Anfang an 2 verschiedenen Punkten Energie, also
das
2
ist der Siege-Modus, oder? Ja, genau. Nicht Missile Assault.
Ja. Ach ja, das ist der Siege-Modus. Genau, Missile Assault ist das, was eher in die Conquest-Richtung geht mit den 3 Checkpoints.
Genau. Ja, auf jeden Fall kann man an 2 Punkten Energie sammeln, also können beide Teams an den Punkten. Und wenn man dann genug Energie hat, fährt man wieder zurück zur Basis und lädt dann sein Schiff auf. Und dieses Schiff startet dann irgendwann und greift dann die gegnerische Hauptbasis an. Und in der Mitte der Map ist dann eine Air-Missile-Attack-Station. Und die muss man dann übernehmen, damit quasi das gegnerische Schiff abgeschossen wird. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt.
Ich glaube, das ist der einzige Modi, der etwas genuin, also mal was Innovativeres darstellt. Die anderen Modi, wie ihr gesagt habt, sind ja relativ klassisch.
Genau.
Aber ist es denn wirklich so, also weil ich meine, wir haben es ja selber auch gesagt hier im letzten Battlefront, wie hieß das mit den
Walker Assault,
genau, das war doch relativ ähnlich, oder?
Ja, genau, es tut sich nicht viel, also das ist so kleine Feinheiten wurden geändert.
Ja. Aber es ist jetzt nicht wirklich was dabei, wo man sagt so, wow, das ist ja krass, das ist ja was irgendwie komplett neu ist, was man in der Form überhaupt noch nicht irgendwie Multiplayer-Bereich mal jemals gesehen hätte, ne?
Ja, also definitiv, da haben sie sich auf die sichere Seite geschlagen, denke ich. Also da haben sie keine großen Experimente eingegangen.
Nee, gar nicht.
Gut, wie gefällt's euch denn vom Umfang her? Also ich habe mal nachgeschaut, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind's 8 Maps. Was ich jetzt für den Launch, finde ich das jetzt okay. Also wenn ich das jetzt mal als Launch bezeichnen darf, gut, das Spiel ist von 2012, aber wenn ich jetzt nur die Konsolenversion betrachte, dann finde ich das für den Launch okay. Und ich muss sagen, von so der rein optischen Abwechslung hat's jetzt schon mehr Abwechslung zu bieten als Evolve, wo einfach alle Karten gleich ausgeschaut haben. Und hier hat man zumindest so Schnee, Wüste, so eine Industriewelt, die so ein bisschen so wie Cybertron ausschaut oder sowas, so eine Dschungelwelt, die sind immer durchsetzt mit so Industrieanlagen. Also das heißt, es ist dann nicht reiner Dschungel und reine Wüste oder sowas und da ist immer noch so Industriezeugs mit drin. Aber zumindest 8 Maps finde ich jetzt okay und optisch fand ich die jetzt auch immer so abwechslungsreich, dass man zumindest erkannt hat, dass man jetzt auf einer anderen Map spielt. Ne?
Also ich fand es vom Umfang her total, oder ich finde es total in Ordnung. Weil, also die Modi sind schon unterschiedlich. Vor allem, wenn man jetzt so, wir haben gerade zu dritt gespielt und da kann man halt auch schon mal wirklich Teamplay machen. Das geht halt, wenn man alleine spielt, nicht so, weil es halt gar keine Möglichkeit gibt, irgendwie per Tastkombination oder so den anderen was zu sagen. Dann ist das natürlich was anderes. Dann spielt sich doch jeder Modus irgendwie ähnlich, einfach nur die Gegner kaputt schießen. Also ich finde es in Ordnung, auch gerade die Map-Anzahl. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich von einer Map gelangweilt war. Die waren auch, manche waren zum Beispiel mehr vertikal und andere hatten eigentlich fast nur eine Ebene. Und das war auch ganz spannend, weil sich dann das Gameplay auch schon ein bisschen anpasst. Und ja, von dem Modi, für mich reicht das für Multiplayer-Shooter. Also meistens, ich habe meistens das Gefühl, wenn da was ganz, ganz Extravagantes kommt, dann wird das im Zweifel sowieso nicht gespielt.
Ja, also ich glaube, ich habe nur den, so eine Art Rush-Modus hätte ich noch gern drin gehabt. Also wo man sozusagen Punkte einnehmen muss, um das immer weiter zu treiben, bis es zur gegnerischen Basis vordringt. Das ist das Einzige, wo ich noch so gefühlt ein bisschen was gefehlt hatte. Aber ansonsten, wie ihr sagt, also es ist grafisch abwechslungsreich. Bei mir ruckelt es auf der PlayStation 4. Ich habe jetzt leider die Xbox One-Version nur runtergeladen, bisher noch nicht gespielt. Ob es da besser ist, weiß ich nicht. Kann aber auch an der Leitung liegen. Und ja, also besonders von Launch-Woche ist das eigentlich ganz gut. Das Matchmaking funktioniert in Ordnung. Wir sind jetzt nicht immer im gleichen Team gelandet. Okay, aber das haben andere Spiele auch schon gehabt. Und dafür, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, das ein sehr faires Free-to-Play anbietet, mit so vielen Mechs und Skills und Items und allem drum und dran, finde ich das eigentlich wirklich in Ordnung.
Das wollte ich nämlich jetzt gerade als nächsten Punkt ansprechen. Danke, dass du da das Stichwort gibst, nämlich der Free-to-Play-Aspekt. Also sprich, man kann sich das umsonst runterladen. Wenn man PlayStation Plus-User ist, dann gibt's da noch irgend so einen Bonus-DLC oder sowas, der gratis dann mit dabei ist. Da kriegt man, glaube ich, einen zusätzlichen Mech und noch so ein paar Consumables und so ein bisschen Zeugs. Da habe ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so genau durchgeblickt, was das eigentlich bringt. Und dann, ja, Attila hat es jetzt gerade faires Free-to-Play genannt. Hast du da verstanden, was er damit meint, Christian?
Ja, also im Endeffekt, was man halt betonen muss, man kann das komplette Spiel umsonst spielen. Also wirklich alles in diesem Spiel kannst du umsonst machen. Es gibt halt nur zum Beispiel so optische Gimmicks. Da kannst du dir dann eine kleine Wackelkopffigur in deinen Mac stellen, ja, oder so.
Das ist nett.
Ja, das ist nett, das kostet aber echt Geld. Also das kriegst du auch im Spiel gar nicht, diese Währung. Die musst du dir halt wirklich kaufen, aber du kannst dir alle Mechs freischalten. Das dauert halt nur lange. Es wird halt auch immer gleichzeitig angeboten, das dann für 200-300 der Echtgeldwährung zu kaufen. Aber du kannst es dir halt auch freischalten. Ne? Und das finde ich, ehrlich gesagt, ein ziemlich gutes Free-to-Play-Modell. Vor allem habe ich aber auch das Gefühl, dass wenn man 2-3 Mechs hat, dann ist man auch erstmal schon gut bedient, weil man kann diese Mechs hochleveln. Und dann haben die auch noch 4 aufrüstbare Gegenstände. Also man ist schon mit einem Mech schon relativ beschäftigt, würde ich sagen. Und das ist also für mich ein komplett faires Modell.
Genau, und, ja, und was auch immer bedeutet, ist das mit dem, dass man halt nur Vanity-Items eigentlich kaufen kann gegen echt Geld. Also sprich so Lackierungen für die Mechs und irgendwelche so Emotes, die man machen kann und so Sprayer-Tags, die man dann irgendwie auch anwenden kann und dann diese Cockpit-Deko und so. Also im Prinzip alles Zeugs, was irgendwie optisch irgendeinen Unterschied macht, aber für das Gameplay null Einfluss hat. Und deswegen, ich glaube, das weißt du mit faires Free-to-Play auch, ne, Attila?
Ja, besonders, es gibt halt keine Zeitproblematik, dass ich jetzt, keine Ahnung, sagen muss, okay, Hawken, jetzt muss ich wieder 12 Stunden warten, bis sich, keine Ahnung, meine Mac repariert hat. Und dann kann ich ihn erst wieder einsetzen. Nee, ich kaufe das Ding einmal, mit meinen Hawken-Credits und dann kann ich das auch verwenden. Klar, das, dieses Grid, wo man die Macs freischaltet, schränkt das ein bisschen ein. Ich kann jetzt nicht von Anfang an mir den 35.000 Mac, wenn ich das einmal habe, kaufen. Ich muss mich da erst vorarbeiten, aber das finde ich fair, weil man sich damit halt Stück für Stück was freischaltet. Klar, wenn die Leute da 100 € investieren wollen, können sie natürlich viel schneller ihre Macs freischalten und die dann entsprechend kosmetisch aufwerten. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, kriegt man sogar die Möglichkeit, ein kosmetisches Bestandteil dann freizuschalten, wenn der Mac mitlevelt. Also wenn der, keine Ahnung, Rang 3, 4 erreicht, bekomme ich sogar die Möglichkeit, eine Kosmetik mit normaler Währung zu kaufen und brauche da gar nicht dann diese Mech-Credits, die ich dann mit Echtgeld bezahlen müsste. Also das finde ich völlig in Ordnung.
Und das Spiel ist auch an keiner Stelle irgendwie aufdringlich. Also ich habe jetzt noch bisher keinen einzigen Hinweis gesehen mit so, hey, kauf dir doch mal was oder schau mal hier, magst du nicht mal in den Store gucken und so. Und dieser massive Vorteil, wie du richtig sagst, Attila, dass das Spiel an keiner Stelle dich vom Spielen abhält. Also das finde ich immer das Nervige an diesen Free-to-Play-Sachen, wenn du so Aktionspunkte hast oder sowas, die dann irgendwie, oder sie hätten es ja auch so machen können mit irgendwelchen Benzinvorräten, so, sprich, du hast irgendwie einen Tank von 100 und jede Partie kostet dich irgendwie 2 oder sowas und wenn du die halt runtergespielt hast, dann lädt die sich erst langsam wieder auf oder sowas. Das gibt's ja durchaus irgendwie, gerade so auf dem iPad oder wenn man da irgendwas spielt, hat man ja durchaus diese Aktionspunkte, die man einsetzen muss und das gibt's ja hier überhaupt nicht. Und ja, habe ich durchaus schon Spiele erlebt, die einen da deutlich, um es mal vorsichtig auszudrücken, aggressiver Richtung Store schubsen.
Und selbst da finde ich, es gibt ja so Consumables, die wir in dem Bot Destruction einsetzen können. Selbst da bieten sie die Möglichkeit, beim Refill das mit der Standardwährung wieder zu kaufen. Also die sind nicht zwingend notwendig, um den Modus zu meistern. Aber selbst da haben sie nicht das angesetzt. Also im Prinzip wirklich, es sind nur kosmetische Geschichten, auf die man gut verzichten kann, die keinen Vorteil bringen. Und bei den Macs, wie du sagst, man braucht ein paar, vielleicht auch ein paar unterschiedliche, dass man so auf unterschiedliche Situationen und Karten reagieren kann, enge Karten, weite Karten oder wie auch immer. Aber das geht auch schnell. Ich habe jetzt da 4 Stunden vielleicht investiert, habe den Standard-Mac von Anfang, den PlayStation Plus-Mac und habe mir noch 2 Stück gekauft. Und das ist in Ordnung und ich habe davon 2 Stück voll aufgelevelt, also voll upgegradet sozusagen.
Also ich finde sogar, das Free-to-Play-Modell ist so fair, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ob das Spiel nächstes Jahr noch existiert.
Ja, das habe ich auch gedacht, ja.
Also wie soll man denn da Geld ausgeben?
Das stimmt, ja, das habe ich mir auch an der Stelle gedacht. Du gesagt, okay, eigentlich sehe ich jetzt da gar keinen Grund, irgendwas zu zahlen. Also das ist dann natürlich die andere Seite der Medaille. Wenn es dann zu fair ist, dann lobt man das halt. Aber im Grunde fragt man sich, ja gut, irgendwo müssen die ja Geld mit verdienen, weil, das haben wir noch gar nicht dazu gesagt, es gibt ja Server, die auch gewartet werden müssen und die gepflegt werden müssen oder die angemietet werden müssen oder sowas, weil man tatsächlich so einen Server-Browser auch hat und dort was auswählt. Und ich habe das am Anfang gar nicht gesehen, weil tatsächlich oben auch irgendwie, wir hatten das entdeckt, einer von euch, mit dem das dann oben wirklich so steht, so Frankfurt Koop Server 1.12 oder irgendwie sowas, ne?
Genau, ja. Ich glaube, das haben auch die neuen Entwickler, die Reloaded Games, die haben das auch gerade in der PC-Community auch angegeben, dass sie die ganze Struktur hinter Hawken wieder versuchen zu verbessern. Die haben die Statistiken angeguckt. Ich glaube, auf dem PC pausiert es gerade. Also da passiert gerade nicht viel, keine Updates und so. Und der Deal war ja mehr oder weniger, das hast du, glaube ich, am Anfang ja erzählt, über die Konsolenversion dann wieder Geld reinzuspülen und dann auch die PC-Version dann wieder mit Updates zu versorgen. Und das läuft noch nicht ganz rund. Also ich finde, die Verbindungen sind noch nicht perfekt, aber zumindest tut sich da vielleicht was.
Also wenn ich mich alles täuscht, dann war die PC-Version halt so im Early Access. Also sprich, auf Steam steht dann extra so dabei, Achtung, noch nicht final und so. Kann natürlich sein, dass die aktuell so ein bisschen in den Winterschlaf gebracht wurde und dass das dann wirklich so ist, dass sie jetzt halt gesagt haben, gut, da gehen wir erstmal auf Konsolen und schauen, ob wir da vielleicht dann Geld verdienen. Und wenn es dort dann genug Geld abwirft, dann können wir auch die PC-Version wieder weiter entwickeln, weil aktuell läuft die ja im Early Access ungefähr und da weiß ja auch jeder, okay, das kann dann durchaus ein paar Fehler enthalten. Ja, also ich finde Hawken jetzt, muss sagen, mir hat es jetzt diese zwei Abende, wo wir das gespielt haben, hat es durchaus Spaß gemacht, war launig und super nett für zwischendurch. Ich bin jetzt nicht der größte Fan des Mech-Genres, das gebe ich auch dazu. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht mein neuer, absoluter Lieblings-Multiplayer-Shooter werden, aber ich fand's okay für die Zeit, also hatte ich jetzt wenig zu meckern und ja, wenn es umsonst ist, wenn man sich einfach im Prinzip jetzt, wenn man jetzt nicht dafür viel Geld ausgegeben hat, dann ist man ja, glaube ich, sowieso etwas weniger kritisch. Also mir hat es Spaß gemacht.
Ja, definitiv. Also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, zumindest einmal runterladen. Und es war jetzt auch nicht so groß. Also der rare Speicherplatz auf den Konsolen wird nicht so belastet.
Und im PSN muss man ja auch mal dazu sagen, wie groß das ist, weil das kann ja auch schon durchaus mal schleichen beim Download-Speed.
Ja. Ja, also für mich auf jeden Fall eine Empfehlung, weil ich bin auch jetzt nicht, dass ich sage, ich bin voll der Mech-Profi und Experte und es ist halt schön einfach gehalten und man kann auf jeden Fall Spaß haben und
finde ich gut. Ja, besonders in Anbetracht der mangelnden Mech-Konkurrenz hatten die mich schon am Anfang gleich und ich sehe eigentlich, klar, es gibt ein paar Kritikpunkte wie die mangelnde Vergleichbarkeit von Mechs oder die Möglichkeit zum Beispiel die Mechs zu testen, bevor man sie kauft und so, oder dass sie sehr ähnlich aussehen. Aber das sind Dinge, die kann man durchaus noch verbessern, auch die Serverstrukturen, das ruckelt halt jetzt im Moment noch. Und aber ich finde es von Launch und Free-to-Play, es ist wirklich unterhaltsam gewesen und wie du sagst, Daniel, man springt rein, spielt ein paar Runden, nimmt vielleicht so die täglichen Bonusse in seinen Credits mit und dann ist auch gut. Das ist für mich gerade so ein bisschen wie Rocket League. Da geht man am Ende oder am Anfang vom Abend mit den Freunden nochmal kurz rein, dreht ein paar Runden und dann hat sich das auch erschöpft, aber es reicht.
Kurzweilig. Und der Vorteil ist ja tatsächlich auch, wer Angst hat, dass er da irgendwie im Multiplayer auf den Sack bekommt, man kann auch tatsächlich diese Koop-Horde-Modus oder sowas dann spielen, wo man einfach dann mit drei, also wir haben aus irgendeinem Grund festgestellt, dass es eine Begrenzung von drei gibt, was uns in manchen Spielmodi, wo man halt mit sechs Leuten teilweise dann im Team antritt, haben wir nicht verstanden, warum dann unser Squad auf drei Leute begrenzt sein soll, warum wir nicht mit vier Leuten dann das eine Team auffüllen können, aber gut, es wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Aber wie gesagt, da kann man halt dann auch sagen, ey, komm, lass uns einfach nochmal irgendwie eine Runde hier Horde-Modus spielen oder sowas, wo wir einfach gegen Wellen von KI-Gegnern antreten, wenn wir jetzt keine Lust haben, im Multiplayer da gegen echte menschliche Gegner anzutreten. Gut, also, schönes Ding, Hawken, hätte ich jetzt auch vor weiß nicht, wie vielen Jahren nicht gedacht, dass ich das nochmal spielen werde, aber echt unterhaltsam und dann, ja, drücken wir die Daumen auch stellvertretend für die PC-Leute, dass die Konsolenspieler da genug Geld in die Kassen spülen des neuen Entwicklers oder Publishers oder was es eigentlich überhaupt ist, damit es dann auch auf dem PC dann irgendwie weitergeht, dass die Leute, die es dann irgendwie da schon seit längerer Zeit spielen, da auch weiter mit Updates versorgt werden. Wunderbar, vielen Dank euch beiden und dann sehen wir uns auf dem Mech-Schlachtfeld wieder.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank und schönen Tag noch.
Ciao.
Ja, ciao.